Hallo, hier ist Bibletunes. Blackbox-Urgeschichte, Genesis 1 mit Ruben Sommer. Willkommen zurück zu einer weiteren Episode Blackbox-Urgeschichte, Genesis 1. Wir befinden uns immer noch in Genesis 1 bei der Erschaffung des Menschen. In den letzten beiden Episoden haben wir uns intensiv mit der Frage beschäftigt, was es bedeutet, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen ist. In Episode 14 haben wir uns verschiedene Deutungen und Auslegungsmöglichkeiten der Ebenbildlichkeit des Menschen angesehen und festgestellt, dass sich viele Ausleger heute darin einig sind, dass das Bild Gottes nicht einfach eine Eigenschaft des Menschen beschreibt, sondern eng mit seiner Aufgabe innerhalb der Schöpfung verbunden ist. Deshalb haben wir diesen Gedanken in der letzten Episode weiter vertieft. Wir haben gesehen, der Mensch ist so etwas wie eine lebendige Statue Gottes innerhalb der Schöpfung. Ein Herrschaftsabbild, ein Stellvertreter, ein Repräsentant Gottes. So wie Könige im alten Orient ihre Statuen im ganzen Reich aufstellen ließen, um ihre Herrschaft sichtbar zu machen, so stellt Gott gewissermaßen den Menschen in seine Welt hinein. Der Mensch ist Gottes sichtbarer Repräsentant innerhalb der Schöpfung. Doch damit bleibt noch eine entscheidende Frage offen. Wenn der Mensch Gottes Ebenbild ist, wenn er als Repräsentant Gottes innerhalb der Schöpfung lebt, was bedeutet das konkret für sein Leben? Welche Aufgabe ergibt sich daraus? Welchen Auftrag erhält der Mensch? Ja, genau dieser Frage wollen wir in der heutigen Episode nachgehen. Der Schöpfungsbericht beantwortet diese Frage direkt nach der Erschaffung des Menschen. In Genesis 1,28 lesen wir: Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan, und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere. Hier begegnet uns das, was man oft den Schöpfungsauftrag des Menschen nennt. Und dieser Auftrag besteht aus mehreren Elementen. Fruchtbar sein, sich vermehren, die Erde füllen, sie gestalten und über die Schöpfung herrschen. Auf den ersten Blick wirkt dieser Text vielleicht relativ einfach. Aber wenn man genauer hinschaut, dann erkennt man, dieser Auftrag, der hat eine theologische Tiefe. Denn dieser Auftrag erklärt, warum Gott den Menschen überhaupt als Ebenbild geschaffen hat. Schauen wir zunächst auf den ersten Teil des Auftrags. Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Dieser Satz wird oft einfach biologisch verstanden. Der Mensch soll sich selbst reproduzieren und natürlich gehört zum Vermehrungssegen auch der biologische Faktor dazu. Der Mensch soll sich vermehren. Die Menschheit soll wachsen, aber eben nicht nur aus einem rein biologischen Grund, sondern auch aus einem theologischen. Die Gabe, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren, hat seinen Ursprung im göttlichen Segen. Wir haben diesen Segen am 5. Schöpfungstag das erste Mal gehört. Dort segnet Gott die Fische und die Vögel und sagt ihnen zu, fruchtbar zu sein. Mit einem Segen vermittelt Gott also lebensförderliche Kraft. Der Segen beinhaltet die Weitergabe des Lebens, der aus Gottes schöpferischer Kraft entspringt. Wahrscheinlich stehen gerade deshalb die hebräischen Worte erschaffen und segnen in enger Verbindung miteinander. Am 5. und 6. Schöpfungstag können wir das im Text beobachten. Gott schafft zuerst und dann segnet er. Diese enge Verbindung wird im hebräischen Grundtext durch ein Wortspiel der beiden Wörter erschaffen und segnen ausgedrückt. Das hebräische Wort für erschaffen, das kennt ihr mittlerweile, bara, und das hebräische Wort für segnen lautet barach. Die hebräische Bibel sagt in Genesis 1 also quasi, aus dem bara folgt der barach. Gott erschafft und weil er selbst das Leben ist, gibt er diese lebensförderliche Kraft beim Erschaffen auch in seine Geschöpfe hinein. Wenn jetzt aber der Mensch Ebenbild Gottes ist, dann soll er sich nicht nur aus einem rein biologischen Grund vermehren, sondern die Vermehrung des Menschen folgt einem Ziel. Im Grunde soll der Mensch fruchtbar sein und sich vermehren, damit sich die ganze Erde mit Ebenbildern Gottes füllt. Der Schöpfungssegen sagt: Füllt die Welt mit Ebenbildern, die Gottes Herrschaft widerspiegeln. Füllt die Welt mit Herrschaftsabbildern, durch die Gottes Gegenwart sichtbar wird. Man könnte sagen, Gott möchte, dass sich seine Repräsentanten über die ganze Erde ausbreiten. Nicht nur ein kleiner Teil der Welt soll unter Gottes Herrschaft stehen, sondern die ganze Schöpfung. Die Erde soll gewissermaßen voll werden mit Gottes Ebenbildern. Und dadurch soll die ganze Welt zu einem Ort werden, an dem Gottes Herrschaft sichtbar wird. Der Mensch wird dazu als Priester im irdischen Heiligtum eingesetzt, um dort als göttliches Ebenbild Gott zu dienen. Das zeigt sich dann gerade auch in Genesis 2 beim Schöpfungsauftrag, den Adam und Eva von Gott erhalten. Dort heißt es: Gott der Herr nahm also den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Die meisten deutschen Bibelübersetzungen übersetzen für mich persönlich hier etwas unbefriedigend den Auftrag, den Adam und Eva von Gott erhalten. Die beiden Verben, Avad und Shamar, welche die NGÜ hier mit bearbeiten und schützen übersetzt, werden sonst im Alten Testament meistens mit dienen und hüten wiedergegeben. Dort, wo diese beiden Wörter im Alten Testament zusammen verwendet werden, beziehen sie sich entweder auf den Gottesdienst Israels, den Gehorsam gegenüber Gottes Wort oder auf den Priester und seinen Dienst im Heiligtum. Wenn es also heißt, dass die Menschen sich vermehren sollen, dann wird damit auch gesagt, dass sich das Heiligtum, in dem der Mensch als königlicher Priester eingesetzt wird, sich ausdehnen soll. Die ganze Erde soll zu einem Heiligtum werden, in dem die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Hat der Auftrag, den Gott dem Menschen gibt, zwei Dimensionen, eine königliche und eine priesterliche, dann steht in Genesis 2 stärker die priesterliche und in Genesis 1 stärker die königliche Dimension im Vordergrund. Wobei wichtig zu erwähnen ist, dass nach der Tora beide Dimensionen untrennbar miteinander verbunden sind. So soll der ideale König über Israel beispielsweise nach Deuteronomium 17, dem sogenannten Königsgesetz, einer sein, der, wenn er den Thron besteigt, sich eine Abschrift des Gesetzbuches, also der Tora, anfertigen lässt, das bei den Priestern aus dem Stamm Levi aufbewahrt werden soll. Diese Abschrift soll er immer bei sich haben und sein Leben lang täglich darin lesen, damit er lernt, Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben und alle Gebote und Ordnungen dieses Gesetzes genau zu befolgen. In Genesis 1 aber liegt der Fokus, wie gesagt, stärker auf der königlichen Dimension und das wird natürlich auch im Auftrag deutlich, wenn es heißt, der Mensch soll über die Erde herrschen und soll sie sich untertan machen. Dieses Begriffspaar, herrschen und untertan machen, sind in der Auslegungsgeschichte immer wieder als Ausdrücke verstanden worden, die eine gewaltsame Unterdrückungsherrschaft des Menschen zum Ausdruck bringen. Kann der Mensch auf und mit der Erde tun und lassen, was auch immer er will? Kann der Mensch sich die Erde einfach so verfügbar machen, wo nötig auch mit Gewalt und/oder Ausbeutung? Diese Vorstellung kommt wohl daher, dass das hebräische Radar für herrschen auch aggressiv interpretiert werden kann. Man würde es dann eher mit treten oder niedertrampeln übersetzen und daher dann auch das hebräische Kavash für untertan machen in dieser Aggressivität deuten, also ein gewaltsames sich untertan machen. Wie die priesterliche Dimension des Schöpfungsauftrages aber in meinen Augen relativ deutlich macht, ist der Mensch als Ebenbild Gottes zwar zur Herrschaft befähigt, aber eben gerade nicht als selbstständiger oder unabhängiger Herrscher, sondern nur als Sachverwalter, als Stellvertreter. Und das bedeutet daneben wiederum, dass nicht sein eigenes Wort Gesetz ist, sondern Gottes Wort ist Gesetz. So wie das auch das vorhin erwähnte Königsgesetz in Deuteronomium 17 zum Ausdruck bringt. Der König ist eigentlich Schriftgelehrter und hat den Auftrag, die Gebote Gottes, welche die Tora ihn lehrt, umzusetzen. Nicht seine eigenen Gesetze gelten für ihn, sondern diejenigen, welche Gott festsetzt. Der deutsche Theologe Erich Zenger schlägt deshalb vor, Diesen Herrschaftsauftrag als eine Art Hirtendienst zu verstehen, in den Gott den Menschen einsetzt. Die Menschen sollen an seiner Stelle das Hirtenamt zum Schutz und zur Förderung des Lebens ausüben. Diese Deutung unterstützt Genesis 6. In der Geschichte von Noah finden wir nämlich in Genesis 6, den Versen 19 und 20, eine ähnliche Formulierung wie in Genesis 1,28. Als Gott ihm den Auftrag gibt, je ein Paar von allen Tieren mit auf die Arche zu nehmen. Wir lesen dort, wie Gott zu ihm spricht: Nimm von allen Tieren jeweils zwei mit in die Arche, ein Männchen und ein Weibchen, damit sie zusammen mit dir überleben. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art und von allem Gewürm auf Erden nach seiner Art. Von jeder einzelnen Art sollen zwei Tiere mit dir in die Arche gehen, damit sie am Leben bleiben. Noah wird hier gewissermaßen zum Ideal des ebenbildlichen Menschen. Auf Gottes Anweisung hin ergreift er Maßnahmen, die zum Überleben der Tier- und Pflanzenwelt führen, damit sie nicht von der Sintflut zerstört werden. Er bewahrt das Leben der Geschöpfe, die Gott gemacht hat. So wie Gott also Leben bewahrt und Leben fördert, so soll das also auch der Mensch tun, indem er es an seiner Stelle und in seinem Auftrag bewahrt und fördert. Die Befähigung Gottes zur Ebenbildlichkeit setzt den Auftrag der Herrschaft voraus. Der Mensch ist, auch in Bezug auf seinen Herrschaftsauftrag, insofern Bild Gottes, als dass er sich verantwortlich handelnd zu seinem Lebensraum samt den Lebewesen darin verhält, und nicht insofern er auf der Erde tut und lässt, was auch immer ihm gefällt. Der Mensch trägt die Verantwortung für die Lebenswelt und das Lebensrecht der Geschöpfe, die Gott geschaffen hat. Damit hat auch dieser Auftrag zum Ziel, dass sich das Leben auf der Erde ausbreitet und aufblüht. So wie Gott das Leben aufblühen lässt, so soll das auch der Mensch tun. Gut, aber was bedeutet das jetzt für uns? Wir, die wir doch alle Ebenbilder Gottes sind. Was bedeutet dieser Auftrag für uns heute? Ja, alle diese Erkenntnisse, die wir in den letzten Episoden gesammelt haben, führen uns zum Apostel Paulus ins Neue Testament. Dort wird zunächst Jesus Christus selbst als das vollkommene Ebenbild Gottes bezeichnet. Als derjenige, der diesem Ideal, dem wir in Genesis 1 begegnen, vollkommen gerecht wird. In Kolosser 1,15 schreibt Paulus: Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das ist eine bemerkenswerte Aussage. Denn wenn der Mensch ursprünglich als Ebenbild Gottes geschaffen wurde, dann zeigt uns Jesus gewissermaßen, wie dieses Ebenbild eigentlich gedacht war. In seinem Leben wird sichtbar, was es bedeutet, als Mensch Gottes Herrlichkeit in diese Welt hinauszutragen. In Jesus sehen wir also das vollkommene Bild Gottes, den echten Adam, den Menschen, der sein Leben ganz auf Gott ausrichtet und dadurch Gottes Wesen sichtbar macht. Gottes Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gerechtigkeit, seine Treue. All das wird im Leben von Jesus Christus sichtbar. Wenn wir also fragen, was es konkret bedeutet, als Ebenbild Gottes zu leben, dann zeigt uns das Neue Testament eine klare Richtung. Wir schauen auf Jesus. Er ist das vollkommene Ebenbild Gottes, und indem wir ihm nachfolgen, beginnen wir selbst immer mehr in diese Ebenbildlichkeit hineinzuwachsen. Paulus formuliert diesen Gedanken im Römerbrief so: Gott hat beschlossen, dass diejenigen, die zu ihm gehören, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Römer 8,29. Die Geschichte der Bibel läuft also letztlich darauf hinaus, dass der Mensch wieder das wird, wozu er ursprünglich geschaffen wurde. Ein Ebenbild Gottes, das seine Herrlichkeit widerspiegelt. Und genau hier wird eine große Linie sichtbar, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Der Auftrag an uns Menschen in Genesis 1 endet nämlich nicht im Alten Testament, er wird im Neuen Testament weitergeführt. In Genesis 1 sagt Gott zum Menschen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Wenn wir diesen Auftrag im Zusammenhang mit der Ebenbildlichkeit verstehen, dann bedeutet das letztlich, füllt die Erde mit Ebenbildern Gottes. Die ganze Welt soll voll werden mit Menschen, die Gottes Herrschaft widerspiegeln. Die ganze Erde soll zu einem Ort werden, an dem Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Und genau diese Vision greift Jesus im Neuen Testament wieder auf. Kurz vor seiner Himmelfahrt sagt er zu seinen Jüngern, darum geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und im Markus-Evangelium sagt er, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wenn man diese Worte von Jesus im Licht von Genesis 1 liest, dann merkt man, der sogenannte Missionsauftrag aus den Evangelien, den Jesus seinen Jüngern gibt, der knüpft eigentlich an diesen ursprünglichen Auftrag an den Menschen aus Genesis 1 an. Schon am Anfang aller Dinge wollte Gott, dass seine Herrschaft sich über die ganze Erde ausbreitet, dass seine Herrlichkeit auf der Erde in seinem kosmischen Tempel, seinem Heiligtum sichtbar wird, dass die Welt voll wird mit Menschen, die ihn widerspiegeln. Der Unterschied ist, während Genesis 1 zunächst von der biologischen Vermehrung spricht, wird dieser Gedanke im Neuen Testament erweitert. Jetzt geht es nicht nur darum, dass Menschen geboren werden, sondern darum, dass Menschen zu Jüngern von Jesus werden. Wo Menschen Jesus Christus kennenlernen, ihm nachfolgen und beginnen, ihr Leben nach ihm auszurichten, dort entstehen gewissermaßen neue Ebenbilder Gottes, Menschen, durch die Gottes Herrlichkeit in dieser Welt sichtbar wird. Man könnte deshalb tatsächlich sagen, der Missionsauftrag von Jesus ist in gewisser Art und Weise die Fortsetzung des Schöpfungsauftrags aus Genesis 1. Gott möchte eine Welt, die erfüllt ist von Menschen, die ihn widerspiegeln, Menschen, die seine Herrschaft sichtbar machen, Menschen, die seine Liebe, seine Gerechtigkeit und seine Barmherzigkeit in diese Welt hineintragen. Und genau darin liegt letztlich auch der tiefste Sinn unseres Lebens als Menschen. Und als Nachfolger von Jesus. Wir sind geschaffen, um als Ebenbilder Gottes zu leben und seine Herrlichkeit in diese Welt hineinzutragen. Wenn wir den Schöpfungsauftrag des Menschen so betrachten, dann merken wir, dieser Auftrag, der steht nicht einfach für sich alleine. Er ist eingebettet in die größere Bewegung der Schöpfung selbst. Er ist eingebettet in den großen kosmischen Gottesdienst, den Gott geschaffen hat. Denn die 6 Schöpfungstage, die laufen ja nicht einfach auf den Menschen zu. Sie laufen auf etwas anderes hinaus, den 7. Tag. Nachdem Gott die Welt geschaffen und den Menschen seinen Auftrag eingesetzt hat, heißt es am Anfang von Genesis 2, so wurden Himmel und Erde vollendet und Gott ruhte am 7. Tag von seinem Werk. Und jetzt, ja jetzt ist es fast soweit. Der König kommt in seinem kosmischen Tempel zur Ruhe. Damit führt uns der Schöpfungsbericht zu seinem eigentlichen Höhepunkt, zum 7. Schöpfungstag, zur Gottesruhe. Und genau darüber werden wir dann in der nächsten Episode sprechen.